Ja, liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, wir haben nun des Herrn Hilfe den dritten Teil, abschließenden Teil des Judasbriefs unter der Überschrift, wie Gott seine Gemeinde baut. Aber wie schon erwähnt, ich werde noch die letzten fünf Kennzeichen der Irrlehrer abschließend bringen. Kennzeichen 24 bis 28. Und dann wollen wir noch sehen, wie Gott seine Gemeinde baut, auch aufgrund des Judasbriefs. Ich lese mit uns die Verse 17 bis 25. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Man kann auch übersetzen, über die, die zweifeln. Andere aber rettet mit Furcht, indem er sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, Herr, wir danken dir für dieses gewaltige Wort, das du uns geschenkt hast. Dir allein gebührt Majestät und du allein wirst deine Gemeinde auch heute noch bauen in der Endzeit. Lass auch diese Stunde dazu dienen. Erleuchte uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort recht verstehen. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, das 24. Kennzeichen der Irrlehrer lautet: Die Irrlehrer spotten über diejenigen, die Jesu Wiederkunft erwarten. Das ist hier erwähnt in Vers 17 und 18, wo erinnert wird an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, nämlich im 2. Petrus Kapitel 3. Das beweist, dass der zweite Petrusbrief vor dem Judasbrief geschrieben ist, nebenbei bemerkt. Und Petrus hat ja den zweiten Petrusbrief kurz vor seiner Hinrichtung in Rom geschrieben, nach zuverlässiger Überlieferung, als Vermächtnis an die Gemeinde. Und Judas blickt nun zurück, dass sich diese Voraussagen des Apostels Petrus erfüllt haben, indem er erinnert an das, was die Apostel unseres Herrn Jesus Christus gesprochen haben. Als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Und das finden wir im 2. Petrus 3, etwas ausführlicher in der Zukunftsperspektive vorausgesagt. Und diese Spötter gibt es übrigens bis heute. Die gab es schon in der ersten Generation, als der Herr verzog. Und im 2. Petrus wird aber bereits gesagt, warum das auch so ist. Da lesen wir in 2. Petrus 3, Vers 3 folgende: Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Fast wörtlich auch so im Judas. Ne? Interessant. Und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut, Sintflut, zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und jetzt kommt die entscheidende Erklärung für die sogenannte Parousie-Verzögerung, dass der Herr verzieht zu kommen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig, geduldig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße finde. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Keine Wasserflut mehr, sondern eine Feuerflut am Ende. Das ist vorausgesagt bereits im 2. Petrusbrief in den 60er Jahren des 1. Jahrhunderts. Und so hat es der Herr seinem Apostel als Vermächtnis geschenkt für die Gemeinde, die auf die Wiederkunft des Herrn wartet. Aber sie wollen es nicht hören, sie spotten darüber und erkennen nicht, dass es noch Gnadenzeit ist. Es ist ja allein aus Gnade, dass noch viele zur Buße finden, umkehren zum Herrn. Der einzige Grund, dass der Herr die Wiederkunft noch verzögert, dass noch viele gerettet werden mögen. Und so machen sie die Zukunftshoffnung der Gläubigen lächerlich. Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, sagt der materialistisch gesinnte Mensch. Und dieses Zitat findet sich sogar in der Bibel, in 1. Korinther 15, Vers 32. Ja, und viele lassen sich dann auch verbrennen und denken, dann werde ich auch bestimmt nicht auferstehen. Auch ein großer Trugschluss. Übrigens, das möchte ich auch erwähnen, die Erdbestattung ist das, was wir in der Heiligen Schrift finden. Die Feuerbestattung, das findet sich nur bei den Heiden, weil das heute auch immer mehr sich ausbreitet, möchte ich es erwähnen. Wir werden auch demnächst eine Schrift dazu auflegen. Feuerbestattung auch für Christen, Fragezeichen. Materialismus gepaart mit Hedonismus, das heißt Leben nur im Stofflichen, gepaart mit Genusssucht, das bestimmt den irdisch gesinnten Menschen, der den Geist Gottes nicht hat. Und solche Menschen spotten über alles, was mit Gott, Zukunft, Wiederkunft Jesu zu tun hat. Und zugleich entwickeln solche einen innerweltlichen Aktivismus, selber das Reich Gottes als Ersatzstruktur aufzubauen, ohne den lebendigen Gott, ohne Jesus als den einzigen Weg, aus eigener Kraft durch die vereinigte Menschheit. Wir haben es schon gehört, Religionsökumene und so weiter. An die Stelle des Reiches Gottes soll das Reich des Menschen treten, beziehungsweise der vereinigten Menschheit, ein neuer Turmbau zu Babel. 1. Mose 11 wird sich dann erfüllen in Offenbarung 17, 18, Babylon, die neue große Stadt mit weltweitem Verkehr zur Zeit des Antichristen. Aber der Antichrist wird zunächst Babel auch als religiöse Gestalt übrigens gebrauchen und dann fallen lassen. Die Frau auf dem Tier wird dann von dem Tier vom Antichristen zu seiner Zeit abgeschüttelt. Wenn er diese religiöse Einheitsbewegung nicht mehr braucht, wird er vollends seine Maske fallen lassen. Die Frage an uns zum 24. Kennzeichen der Irrlehrer: Erwarten wir freudig Jesu Wiederkunft? Lassen wir uns die Hoffnung nicht verdrießen? Wissen wir, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre? Und doch sehen wir auch, dass die Zeichen der Zeit sich zunehmend erfüllen, sodass wir wissen dürfen, dass die Zeit durchaus nahe ist, auch wenn wir nicht Zeit und Stunde wissen und berechnen können und dürfen. 25. Kennzeichen der Irrlehrer: Sie verursachen Trennungen oder Spaltungen. Da steht auch hier ausdrücklich, das sind die, welche Trennungen verursachen. Frage: Ist jede Trennung und Spaltung unter Christen vom Bösen? Gibt es auch manchmal notwendige Trennungen? Ja, dann, wenn Irrlehren, wenn Verführung in Gemeinden überhand nehmen, dann muss Trennung sein. Wenn eine Gemeinde nicht mehr reformierbar ist, Beispiel große Teile der EKD mit ihrer Homosegnung, Bibelkritik, Feminismus und allen möglichen Dingen, dann muss man sich davon trennen, um nicht ihrer Sünden teilhaftig zu werden. Geht aus von ihr und sondert euch ab, damit ihr nicht ihrer Sünden euch teilhaftig macht. Da, wo eine Kirche oder auch Gemeinde nicht mehr reformierbar ist. Man sollte zunächst auftreten, aber wenn alles Auftreten nichts nützt, gilt es dann auch zur rechten Zeit, die einem der Herr zeigt, auszutreten. Ich weiß, dass es oft ein schwerer Schritt ist. Und der Herr zeigt aber auch immer wieder Alternativen, ob es Gemeinden sind oder auch Hauskreise, Hausgemeinden. Es wird in der Endzeit ähnlich sein wie in der Urchristenheit, dass sich die Christen immer mehr im Untergrund versammeln, so in den Katakomben. Noch haben wir vielleicht Gemeindehäuser, aber wenn diese Gesetze sich zuspitzen, Antidiskriminierungsgesetz auf der weltlichen Schiene, Verhaltenskodex für Bekehrung auf der religiösen Schiene mit Einverständnis der Allianz jetzt in Vorbereitung, dann wird sicherlich uns das Katakombendasein bevorstehen. Und trotzdem, wir erwarten freudig Jesu Wiederkunft. Zu den Spaltungen, sie müssen dann sein, wenn Irrlehren überhand nehmen. In 1. Korinther 11, Vers 19 heißt es, sie müssen sein, damit die Bewährten offenbar werden. Damit sich zeigt, wer wirklich zum Herrn Jesus gehört und wer nicht. Aber wehe den Irrlehrern, die die Spaltungen auslösen, die Gemeinden zerstören, die dazu führen, dass andere hinausgehen müssen. Es wird ja heute oft so dargestellt, dass die dann hinausgehen, die Bösen sind. Aber das sind oft gerade die Gläubigen, die es nicht mehr aushalten, wenn Gemeinden verweltlichen, in eine unbiblische Ökumene hineingezogen werden, wenn Gemeinden umkippen in einen ungeistlichen Zustand und wenn maßgebliche Kreise in Gemeinden vom schmalen Weg überwechseln auf den breiten Weg, vom Weg zum Himmel überwechseln auf den Weg ins Verderben, oft ohne dass ihnen das vielleicht bewusst ist oder dass sie es in böser Absicht machen. Viele sind ja auch verführte Verführer und merken gar nicht, was geschieht. Wir wollen auch für solche beten, solange uns der Herr das zeigt. Aber es gilt auch, Zeichen zu setzen und sich nicht teilhaftig machen fremder Sünden. Ich weiß, dass viele von uns das auch durchlitten haben, auch in ihren eigenen Gemeinden. Und Gott sei Dank schafft der Herr immer wieder Zufluchtsorte, wo man sich noch wirklich unter dem Wort Gottes versammeln kann. Spaltungen müssen sein, wenn Irrlehren überhand nehmen, aber wehe den Irrlehrern, die Gemeinden spalten durch ihre Verführung. Besonders traurig ist übrigens, wenn Spaltung durch Geltungssucht von Menschen geschieht, wo es gar nicht mal um Lehrfragen geht, sondern weil der eine herrschen will und der andere herrschen will, wo es lauter kleine Päpste gibt. Haben wir das auch schon mal irgendwie erlebt, auch im evangelikalen Kreisen? Eine traurige Sache, dass nicht der eine den anderen höher achtet als sich selbst, wie es in Philipper 2 heißt, sondern jeder sich selber am größten sehen möchte. Lassen wir uns vom Herrn immer wieder die rechte Demut unseres Herzens schenken, dass wir ihm ähnlicher werden und nicht dem Teufel. In 1. Korinther 3 ist ja über Spaltung einiges geschrieben, nur kurz dazu. Und das hängt ja auch mit dem Thema, wie Gott Gemeinde baut, zusammen, auch diese Fragen natürlich. Und da heißt es ab Vers 1, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen, ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wir erinnern uns, Galater 5, Streit und Hader und Zwietracht und auch Spaltungen sind Früchte, sind Werke des Fleisches, ist nicht Frucht des Geistes. Und dann heißt es weiter in 1. Korinther 3, Vers 4, denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Jeder baut nach seinen Gaben. Und wir sollten nicht dieser Richtung oder jener Richtung nachlaufen, sondern allein im Herrn Jesus Christus vereinigt sein. Und so heißt es am Ende von 1. Korinther 3, so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles ist euer. Ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. Das ist das Zentrum der wahren Einheit. Während menschliche Geltungsbedürfnisse, Parteiungen, Streitereien zu unnötigen Spaltungen führen, die nicht sein müssten. Wie gesagt, ich unterscheide, ob es wegen wirklichen Irrlehren ist oder nur wegen menschlichen Parteiungen. Das muss man auch klar unterscheiden. Und wenn sich wirklich einer unter den anderen stellt, dann kann auch Versöhnung möglich sein, dass man sich selber zurücknimmt und sagt, ich habe mich versündigt, ich habe mich höher gemacht, größer gemacht, als ich es sein kann und bin. Frage auch hier an uns, halten wir auf der Grundlage der Bibel die Einheit im Glauben fest? Keine Einheit um jeden Preis, aber die Einheit in der Wahrheit Jesu Christi. Und nun das 26. Kennzeichen der Irrlehrer. Das kann man geradezu als Zusammenfassung sehen, des Ganzen, und damit schließt auch diese Liste im Judasbrief. Es gibt da noch zwei Kennzeichen im 2. Petrus 2, die will ich noch anfügen gleich. Aber hier das letzte Kennzeichen und praktisch das Resümee, die Zusammenfassung im Judasbrief für die Irrlehrer lautet, sie haben den Geist Gottes nicht. Hier Vers 19, es sind natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Psychikoi steht hier. Und die Gnostiker, die zunächst als Erstadressaten angesprochen sind, sie dachten, sie sind Pneumatikoi, geisterfüllte Menschen, die übersinnliche Erkenntnis haben. Und er sagt ihnen hier, der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, Judas, sie sind Psychikoi, sie sind natürliche, seelische Menschen und nicht wirklich geisterfüllte Menschen. Sie haben nicht den Geist Gottes, sondern gehen nach dem, was ihr eigener Geist ihnen sagt und damit letztendlich der Geist von unten, denn wir sind, wenn wir nicht den Geist Christi haben, Opfer des Geistes dieser Welt oder sogar des Geistes Satans, was sich gar nicht trennen lässt. Wir werden entweder von Gott geritten oder von Satan, hat Martin Luther mal gesagt. Es gibt da keine Neutralität. Ich kann nicht sagen, ich bin neutral, weder Christ noch christlich eingestellt, sondern neutral. Entweder gehöre ich zu Jesus Christus oder ich bin auf der anderen Seite der Finsternis. Sie haben den Geist Gottes nicht. Sie halten sich für geisterfüllt pneumatisch, aber sie sind psychikoi, psychisch, steht hier im Griechischen, also letztendlich seelisch. Auch nicht Materialisten, das wollen sie ja nicht sein, aber doch in ihrem Leben dienen sie dem Fleisch und den Begierden. Das wird auch im Judasbrief gesagt. Weil nicht der Geist Gottes sie davor bewahrt, vertrauen sie auf ihre eigene Kraft, ihre eigenen Erkenntnisse, die aber Erkenntnisse von unten sind und nicht von oben. Ein Irrgeist, ein dämonischer Geist. Und deshalb nochmals der bekannte und wichtige Vers aus der Heiligen Schrift, 1. Johannes 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Prüfen wir die Geister, die um uns sind und die vielleicht auch in uns eindringen möchten, damit wir nicht verführt werden. Und nun ergänze ich noch kurz zwei weitere Kennzeichen aus dem 2. Petrus 2, praktisch das Parallelkapitel zu Judasbrief. Und zwar zwei Kennzeichen, die wichtig sind. Das 27. Kennzeichen, die Irrlehrer sind falsche Freiheitsprediger. Das ist der Abschluss von 2. Petrus 2, das wird da ausführlich noch dargestellt. Und ich zitiere hier die Verse 18 bis 22. Da heißt es, denn mit hochfahrenden leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Aber es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau kehrt zurück zum Wälzen im Schlamm. eine deutliche Sprache in der Heiligen Schrift. Und das ist schlimm, das ist ein Bild für den Abfall. Solche, die sich Christen nannten und einen Anfang gemacht hatten, sie fallen wieder zurück in die Welt und es ist am Ende schlimmer, als es am Anfang war. Es wäre besser, sie hätten nie etwas vom Evangelium gehört, denn das Gericht wird auch umso härter sein. Lassen wir uns auch hier warnen und bitten wir den Herrn um Bewahrung, damit auch wir nicht zurückfallen. Es gibt leider viele Beispiele, traurige Beispiele, wo Menschen wieder zurückgefallen sind in die Sünde, in die Welt und den Herrn verleugnet haben, ja erneut kreuzigen, wie es im Hebräerbrief heißt. Schlimmer Abfall. Achten wir darauf, dass wir die evangelische Freiheit nicht zum Deckmantel der Bosheit machen, der Sünde. Und das letzte und 28. Kennzeichen als Zusammenfassung, was wir gehört haben. Ihr Ende schauet an. Das Ende der Irrlehrer ist Finsternis, Gericht, Verderben, ewige Qual. Sie kommen aus der Hölle, geben sich einen frommen Schein, aber sie gehen dorthin, woher sie inspiriert sind. Halten wir uns von ihrem Weg fern. Und wenn wir selber irren und unser aller Erkenntnis ist Stückwerk, lassen wir uns korrigieren durch die Heilige Schrift und auch durch Brüder, die uns ermahnen und sagen, hier liegst du aber falsch, hier musst du umkehren. Seien wir auch da demütig und lassen uns etwas sagen. Es ist ein Zeichen ungeistlicher Arroganz, wenn sich Menschen nichts mehr sagen lassen, eben auch Christen oder auch Brüder und auch Schwestern, ja, wenn man sich nichts mehr sagen lässt, ist ein Zeichen einer gefährlichen Entwicklung im geistlichen Leben. Es ist nicht leicht, Kritik zu verdauen. Ich frage zum Beispiel auch immer meine Frau oder auch manche Brüder, ja, habe ich mich geirrt, habe ich was Falsches gesagt? Denn keiner von uns ist unfehlbar, außer dem Papst in Rom natürlich, das wissen wir ja. Aber, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Welche Arroganz, wenn Menschen sich das anmaßen. Aber hier, ihr Ende schauet an. Lassen wir uns warnen. Ja, und jetzt zum letzten Themenbereich. Wie Gott seine Gemeinde baut. Und zwar möchte ich es einfach einige kurze Punkte nennen aufgrund des Judasbriefs, der letzten Verse hier. Man könnte noch viel mehr sagen. Zunächst einmal ab Vers 20 heißt es zunächst, ihr aber Geliebte, diese Anrede bewegt mich immer sehr, wenn ich das lese, gerade bei Judas, dass er mehrfach hier die Adressaten als die Geliebten anspricht. Ja, von wem sind sie denn geliebt? Zunächst einmal von Gott, indem Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, aus Liebe in den Tod gegeben, hat er uns die allergrößte Liebe erwiesen, die es auf dieser Welt gibt. Er hat uns, die wir es nicht verdient hätten, die wir von Natur aus böse sind von Jugend auf, 1. Mose 8, Vers 27, geliebt bis an den Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, Philipper 2. Und das ist ganz entscheidend. Und diese große Gnade und Barmherzigkeit, die ist überwältigend. Geliebte von Gott und auch geliebt untereinander, dass wir uns untereinander lieben dürfen. Der Judas liebt die Gemeinde, die Apostel lieben die Gemeinde. Und auch heute die Hirten, die Ältesten, die an die Gemeinde schreiben, zu ihr sprechen, sie lieben sie auch oder sollten sie lieben, die Gläubigen. Und auch untereinander sollten wir uns lieben, die wir erlöst sind durch das Blut Jesu Christi. Eine Gemeinde, die zu erkennen ist an ihrer Liebe. Wir wissen ja auch, dass gerade auch der Apostel Johannes das als Kennzeichen betont hat, der Gemeinde Jesu Christi, auf das Gott seine Gemeinde baut. Bekannte Stelle in 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Da wird ja über Gott das Wunderbarste geschrieben, was geschrieben ist in der Heiligen Schrift. Geliebte, also Vers 4, Geliebte, auch hier Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Nicht diese Liebe, wie die Welt sie versteht, oberflächliche Gefühlsliebe oder Weltverbrüderungsliebe in freimaurischer Weise. Das ist nicht gemeint, sondern die Liebe, die sich selber hingibt bis zum Tod am Kreuz in Jesus Christus auf Golgatha. Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Lasst uns diese Liebe Gottes weitertragen. Und wenn wir nicht so die Liebe von Natur aus haben, dann dürfen wir darum beten: Herr, schenk uns die Liebe. Aber es ist eine Liebe, die untrennbar mit der Wahrheit verbunden ist. Unwahrheit, Zudecken der Wahrheit, Relativierung der Wahrheit, etwa in postmoderner Beliebigkeit, was ich ganz am Anfang sagte, ist das Gegenteil von Liebe. Das ist höchste Grausamkeit, wenn man den anderen verloren gehen lässt in die ewige Verdammnis. Wenn man ihm nicht mehr das rettende Evangelium von Jesus Christus als dem einzigen Weg zu Gott sagt. Grausam ist das. Auch gegenüber Moslems, auch gegenüber jeder Art von falscher Religion und Sektiererei. Wenn wir ihnen die rettende Heilsbotschaft verschweigen, machen wir uns mitschuldig an ihrer ewigen Qual. Und so ist heute der Begriff der Liebe pervertiert worden in vielen Kreisen und Kirchen, wo man nicht mehr sich traut und auch nicht mehr die Erkenntnis hat, die Wahrheit zu sagen. Verschleiert, verdeckt durch Irrlehren, durch Bibelkritik, durch philosophische Einflüsse verschiedenster Art. Geliebte. Und dann geht es weiter und es gehört untrennbar zusammen zu dem, was ich auch jetzt schon gesagt habe dazu. Erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Erbaut euch, seid zusammengefügt durch die Liebe Christi zu einer Gemeinde, zu einem Leib des Herrn. Erbaut wie ein Gebäude. Aber worauf? Auf euren allerheiligsten Glauben. Nicht auf eigene Erkenntnisse, Philosophien, Psychologien, soziologische Systeme und so weiter, sondern allein auf euren allerheiligsten Glauben. Da wird der Begriff verwendet, der allerheiligste Glaube. Es ist etwas Heiliges, dass Gott uns erlöst hat und dass wir daran glauben dürfen. Der Glaube wird hier unterschieden von jeder Form von Irrglauben. Denn es gibt viele Arten von Glauben. Ja? Viele Menschen glauben an etwas. Es wird kaum einer da sein in unserer Umgebung, der sagt, ich glaube gar nichts. Selbst der Atheist glaubt an was. Er glaubt daran, dass es keinen Gott gibt. Er glaubt an sich selber, glaubt an den Menschen, an das Gute im Menschen und so weiter. Ja? Das ist auch ein Glaube, aber ein Irrglaube. Und die Religionen, sie glauben alle an irgendwas, die Anhänger der Religionen. An verschiedene Götter, Götzen oder Meditationen und so weiter. Aber wie ist es, wenn ich an eine Grenze komme und hinein will in dieses Land? Kann ich da mit jeder Art von Pass hineinkommen? Nein, ich brauche den gültigen Pass oder Ausweis. Wenn ich einen falschen Ausweis habe, komme ich nicht hinein. Und so ist auch hier in der Bibel ganz klar gesagt, niemand kommt zum Vater, außer durch Jesus Christus. Johannes 14, Vers 6 nachzulesen. Wo der Herr sagt, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist intolerant, so kann man es heute bezeichnen, aber es ist der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Das heißt im Klartext, dass alle Religionen außerhalb der Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testaments, falsche Religionen sind, Täuschungen, wo der Mensch in die Irre geführt wird. Das klingt hart, aber es ist die Wahrheit. Wenn wir die Bibel wirklich ernst nehmen, können wir es nicht anders verstehen und sollen und dürfen das auch so predigen, solange sie es uns noch nicht verbieten durch die neuen Gesetze, die ja in Vorbereitung sind. Und auch dann sollen wir es verkündigen, auch wenn man uns dafür einsperrt. Allein der biblische Glaube ist der rettende Glaube und er beruht auf Tatsachen. Es ist ein Glaube an die Heilstatsachen, die uns in der Bibel überliefert sind, aber es ist noch mehr, es ist auch ein Vertrauensglaube. Es ist ein Glaube aufgrund von Fakten, aber es ist auch ein Herzensglaube an eine Person, das heißt eine Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus, zu Gott dem Vater. Es soll also vom Kopf ins Herz gelangen. Das ist, was der Pietismus auch immer wieder betont hat, diese Herzensbeziehung zu Gott. Das war die Antwort auf eine zum Teil verknöcherte Orthodoxie gewesen, die der Pietismus gebracht hat. Dieser Herzensglaube, Pektoraltheologie für die Fachleute. Ja. Und das ist wirklich wichtig, dass das nicht verkopft ist, sondern dass wir den Herrn lieb haben, einfach gesagt. Dass wir Jesus lieb haben. Das können auch schon Kinder verstehen. Die brauchen nicht erst Theologie studieren, um gerettet zu werden. Oft wird ja der Glaube da noch ausgetrieben in einem bibelkritischen Theologiestudium. Nein, auch schon Kinder können gerettet werden, können verstehen in der Kinderstunde, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Das Gebet ist das A und O für das Glaubensleben. Es gibt kein Christsein, ohne dass man betet. Könnt ihr euch einen Christen vorstellen, der nie zu dem spricht, den er lieb hat oder vorgibt, lieb zu haben? Ja, dann ist, stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Verlobte und würden der nie schreiben, nie etwas zu ihr sagen, einfach so links liegen lassen. Kein Brief, kein Anruf, nichts. Es wäre eine dürftige Beziehung, nicht? Also, so möchte auch Gott, dass wir zu ihm reden. Es heißt in der Bergpredigt, dass er auch schon weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Und doch möchte er, dass wir Kinder unsere Wünsche, unseren Dank, unsere Fürbitte zu ihm bringen. Er möchte in einer Kommunikation mit uns stehen, der Herr, dass wir wirklich zu ihm reden dürfen, wie ein Kind zu seinen Eltern spricht. Betet im Heiligen Geist bedeutet übrigens nicht eine Art ekstatischen Gestammels, wie es vielleicht manche jetzt zunächst hier verstehen würden, so mit Geisteszungen und so weiter, sondern es heißt geleitet vom Heiligen Geist. Denn es steht im Römerbrief zu lesen, der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und so, wenn wir manchmal nicht wissen, was wir beten sollen, dürfen wir den Geist Gottes bitten um Leitung. Herr, zeige uns durch deinen Geist, was wir beten sollen, für wen wir beten sollen und wie wir richtig beten. Wir können es gar nicht immer erkennen. Sollen wir jetzt für Sonnenschein oder für Regen beten? Banales Beispiel, ja. Oder wie sollen wir beten für unsere Gemeinde ganz konkret? Sollen wir für jemanden um Heilung beten oder dass er gnädig heimgehen darf? Das sind auch solche schwierigen Fragen. Ich bete dann oft einfach, Herr, so wie du willst. So wie du willst, lass es geschehen. Wer krank ist, es immer eine Gnade, wenn er heimgehen darf. Wenn jemand nicht gläubig ist, ist es eine Gnade, wenn er noch Zeit zur Bekehrung findet. Er oder sie, ja, immer auch weibliche Geschlecht mit zu bedenken, wenn ich jetzt erst sage. Jedenfalls ist das entscheidend, dass wir da sagen, Herr, dein Wille geschehe. Wir können auch im Gebet nichts erzwingen. Erzwingendes Gebet wird sehr schnell zur Magie. Das machen ja die Zauberer. Ja, die machen Formeln und etwas herbeibeschworen, sondern wir beten, Herr, dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Das ist der Unterschied. Im Vater unser, ich habe es gerade ausgelegt, ist jetzt Mitternachtsruf heute erschienen, habe ich gerade gesehen, die Auslegung, da können Sie es nachlesen. Herr, dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Und deshalb fragen wir, wenn wir im Heiligen Geist beten, Herr, was ist dein Wille, der am besten ist für mich, für uns und auch für die anderen? Und was dir Ehre macht, Herr. Kein eigensüchtiges Gebet, sondern Herr, was willst du? Und die Gemeinde wird erbaut durch die Gebete der Gläubigen. Und ich freue mich, dass ihr auch eine Gebetsstunde habt. Ist doch richtig, oder? Und das ist das A und O im Gemeindeleben. Seit wir auch das bei uns eingeführt haben, ist in der Gemeinde viel besser geworden. Wir hatten sonst auch gebetet, aber eine extra Gebetsstunde ist eine segensreiche Zeit. Da kann ich auch nur jeden ermutigen, da teilzunehmen. Denn das trägt die Gemeinde. Das ist wie das Atemholen, was wir brauchen. Wir atmen ja auch laufend und so dürfen wir auch beten. Aber kein Atemgebet, bitte jetzt nicht falsch verstehen. Das ist eine hinduistische Praxis, die leider auch in Aufatmen und anderen Blättern verbreitet wird. Das hat damit nichts zu tun. Das ist nur jetzt ein Vergleich, ja. Ja, dann heißt es weiter, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Bewahrung in der Liebe. Ich habe ja schon von der Liebe einiges gesagt, die Agape-Liebe ist da gemeint. Und auch wenn Stürme kommen, sollen wir nicht aus dieser Liebe Gottes fallen. Sie trägt uns, auch wenn es stürmisch zugeht, auch in Gemeinden, dürfen wir die Liebe in Wahrheit erbitten, aneinander festhalten aufgrund der Liebe des Herrn. Und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Habt ihr es gemerkt in den Versen? Glaube, Liebe, Hoffnung. Klingt hier immer wieder durch. Dieses Dreigestirn, kann man sagen, des Evangeliums. Ganz zentral in 1. Korinther 13. Nun bleiben aber Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Ohne Liebe ist alles nichts wert. Wenn ich Glauben hätte, die Berge zu versetzen, wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine habe und den Armen gebe und meinen Leib brennen ließe, ohne Liebe wäre mir es nichts nütze. Und hier nun die Hoffnung. Die Hoffnung auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Gemeinde lebt aus der Ewigkeitsperspektive. Und das trägt uns hindurch, dass wir nicht nur in das Jetzt schauen, wo es endzeitliche Angriffe gibt, wo man verzweifeln könnte über die Zunahme der Irrlehren, sondern es ist auch für mich persönlich immer wieder der Trost, wenn ich weiß, wir dürfen hinausschauen über die Jetztzeit zur Vollendung. Und das stärkt uns auch in den Kämpfen, dass wir wissen dürfen, es wartet auf uns eine herrliche Zukunft im Reich Gottes, wo wir Gott schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Ewigkeitsperspektive. Hier auf dieser Erde ist das Bewährungsfeld, der Durchgang, wo wir ja auch geprüft werden, ob wir am Glauben festhalten, ob wir am Glauben feststehen, ob wir auf dem schmalen Weg bleiben. Der Teufel versucht immer wieder uns abzubringen, auf alle möglichen Weisen. Wo er es durch Gesetzlosigkeit nicht schafft, versucht er es durch übertriebene Gesetzlichkeit, wo er es mit modernen Sachen nicht schafft, da versucht er es durch Selbstgerechtigkeit. Seien wir vorsichtig, ja, dass wir nicht zur Linken und nicht zur Rechten hier vom Pferd fallen. Es gibt viele Arten, Menschen zu Fall zu bringen. Bei einem sind es die niederen Triebe, beim anderen ist es der Hochmut und Stolz, dass man sich über andere Christen erhebt. Also es gibt viele Tricks Satans, sodass wir wirklich wachsam sein sollen. Aber er bewahrt uns auch, das steht gleich anschließend. Dass der Herr uns bewahrt vor dem Straucheln, so heißt es am Ende des Judasbriefs in Vers 24, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren. Wunderbar. So müssen wir uns auch nicht jetzt verkrampfen, immer gucken und so, ja, wo ist jetzt wieder eine Gefahr, sondern einfach sagen, Herr, bewahr mich, Herr, lenke mich, Herr, korrigiere mich, Herr, gebrauche mich. Ja, er wird das Gebet auch erhören und uns beschützen und durchtragen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und nun noch ein weiterer Aspekt, was der Judasbrief uns sagt, wie Gott seine Gemeinde baut. Und zwar wird dann noch genannt, als nächster Punkt, der seelsorgerliche Umgang mit unterschiedlichen Menschen und Gruppen. Das lesen wir in Vers 22 und 23, wobei es hier verschiedene Übersetzungen, auch Handschriften gibt. Hier heißt es, nun erbarmt euch über die, die zweifeln, so hat es Luther übersetzt, oder hier Schlachter übersetzt über die einen, wobei er unterscheiden soll, da steht was mit Diakrisis, Unterscheidung und Zweifel kann man es übersetzen. Ich verstehe so, zunächst einmal über die, die zweifeln, die nicht im Glauben feststehen. Es gibt ja auch in unseren Kreisen solche Menschen, wo der Glaube jetzt nicht gefestigt ist. Und der Zweifel gehört auch immer wieder dazu, dass wir immer wieder an Anfechtungen geführt werden können und dass der Glaube sich neu bewähren muss. Dass wir dann tiefer ins Wort hineingehen. Und mit solchen Menschen, wenn wir auch in der Seelsorge damit zu tun haben, sollen wir barmherzig umgehen. In der Art, dass wir sagen, das könnte mir genauso passieren. Ja? Ich stehe auch nicht immer auf Stufe 10 oben in meinem Glaubensleben. Ich habe auch Tiefs und Fragen. Und deshalb dürfen wir solchen Menschen in Barmherzigkeit zurechthelfen, ihnen auch Argumente geben gegen die Angriffe, die auf den Glauben erfolgen, etwa in Fragen der Evolutionslehre. Ist ja zurzeit sehr eine Diskussion, Evolution und Schöpfung. Da gibt es gute Argumente für eine Schöpfung in dem Zeitraum, den uns die Heilige Schrift nennt. Auch Angriffe auf Gottes Wesen und Werk und überhaupt die Disziplin der Apologetik, der Verteidigung des Glaubens, die heute ja fast schon ausgestorben ist und doch notwendiger denn je. Unsere Schriften, die ich auch mitgebracht habe, sollen ja dazu dienen, die Geister zu unterscheiden, zu helfen. Wo wird das heute noch praktiziert? Es ist auch endzeitlich, dass das immer mehr zurückgedrängt wird. In vielen Gemeinden, wenn man die Büchertische anschaut, findet man fast nur noch, ist auch nicht alles schlecht, aber fast nur noch erbauliche Literatur. Ist die eine Seite. Oft sind es auch nur noch Romane. Da mag auch manches Gute drinstehen. Ja, ich sage da gar nichts. Aber wir brauchen auch aufklärende Schriften und warnende Hinweise. Also den Zweiflern helfen, ihnen Argumente geben zu einem fröhlichen und rettenden Glauben, dass sie wieder froh werden in ihrem Glaubensleben und Gewissheit haben über das Heil. Und dann heißt auch, andere aber rettet mit Furcht, indem er sie aus dem Feuer reißt. Verlorene im Feuer sollen wir herausreißen und retten mit des Herrn Hilfe. Der Herr ist es ja, der durch uns tut, nicht wir selber. Und dazu ist aber auch nötig, dass wir ein Stück weit in dieses Feuer hineingehen, um sie herauszureißen. Aber Vorsicht, dass wir uns nicht verbrennen, nur unter dem Schutz Jesu hineingehen. Wenn wir zum Beispiel Seelsorge an okkulten Menschen tun, dann sollte das unter wirklich dem Schutz des Herrn geschehen, dass wir uns unter die Bedeckung seines für uns vergossenen Blutes stellen und sagen, Herr, bewahre mich. Ich mache es auch immer so, wenn ich für jemanden bete, wo ich weiß, der steckt tief in Okkultismus drin. Herr, ich bitte unter deinem Schutz für diesen Menschen. Das ist mir da ganz wichtig zu sagen, auch ausdrücklich im Gebet. Herr, bewahre auch mich, damit nicht ich auch davon belastet werde dann. Wir haben keine magische Vorstellung von Geisterübertragung, aber wir sollen auch nicht leichtsinnig sein mit solchen Dingen. Und wenn jemand im Feuer praktisch steckt und verloren ist, vielleicht noch, eben noch nicht ganz verloren, dass wir ihm heraushelfen, dass wir auch eine Meile oder zwei Meilen mitgehen, wie es in der Bergpredigt heißt, diesen Menschen helfend nachgehen, mit ihm gehen, das gehört auch zur Gemeinde, dass die Gemeinde hier eine Rettungsorganisation ist, um die, die zu verbrennen drohen, im ewigen Feuer herauszureißen aus der Verlorenheit. Und sie wieder zurückzuholen auf den schmalen Weg unseres Herrn. Es kann auch heißen, dass ich den Juden ein Jude werde und so weiter, wie es ja auch beschrieben ist. Aber es kann niemals heißen, dass ich mich der Welt oder der Sünde gleichstelle. Da gibt es ja die Ansicht, Christen sollten dann auch in Diskurs gehen und überall hin, wo die Welt ist. Aber Vorsicht, ja. Wenn jemand auf dem Tisch steht und der andere davor und man zieht, ja, der herunterzieht, ist immer stärker als der heraufziehen will. Sicherlich, der Herr, der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Aber wenn wir uns zu tief in die Welt hineinbegeben, um Menschen herauszuhelfen, kann es auch in die umgekehrte Richtung erfolgen. Und wenn jemand frisch bekehrt ist und vielleicht mit Alkoholprobleme hatte oder Drogen, dann sollte er sich zuerst einmal von solchen Kreisen fernhalten. Und nicht denken, ich muss jetzt gleich meine Kumpels aus der Kneipe bekehren. Er sollte erst so gefestigt sein, dass ihn Alkohol und diese Dinge nichts mehr ausmachen. Und vielleicht auch nicht allein gehen dann. Also das sind so ein paar seelsorgerliche Bemerkungen am Rande, um die Verlorenen aus dem Feuer zu retten. Aber sicherlich auch, wir sollen auch zu solchen Menschen hingehen, aber in aller Vorsicht unter dem Schutz des Herrn und im Wissen, dass auch wir versuchlich sind, auch wenn wir gläubig sind und wiedergeboren. Der Teufel versucht uns auch noch anzufechten, aber wir sind im Herrn. Ja, und das ist eben auch ganz klar gesagt in der Fortsetzung von Vers 23, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Ganz klar, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Lasst euch nicht hineinziehen in die Sünde der Welt, nicht zurückziehen, dass der Hund sich wieder im Erbrochenen hingibt und die Sau sich in ihrem Schmutz wälzt, wie wir es gehört haben aus 2. Petrus 2. Kein Rückfall, sondern ja, in aller Weisheit auch mit solchen Situationen umgehen. Wir sollen das vom Fleisch befleckte Gewand hassen und uns nicht damit eins machen. Ich habe ein Beispiel gelesen von einem führenden Evangelikalen, der schreibt also tatsächlich, ich gebe es jetzt frei wieder, ich habe es in meinem Buch Pietismus vorhin zitiert, es ist das Gleiche, wenn junge Pietistinnen mit glühender Jesusliebe nachts um 2 in der Disco sind, bauchnabelfrei mit grellgrün gefärbtem Haar, so wörtlich, und da Jesus bezeugen, das Gleiche, wenn die Brüder nachmittags um 2 am Brüdertisch sitzen und das Wort verkündigen. Da muss ich sagen, kennt man nicht mehr die Aussagen, dass wir nicht fleischlich sein sollen, dass wir nicht uns in die Sünde der Welt hineinziehen sollen und uns anpassen. Die Warnungen vor dieser Vermischung. Das wird heute alles so getan, als sei Hauptsache wird Jesus auf den Lippen geführt, aber das Leben ist ja dann egal und Disco und alles sei das Normalste der Welt. So ist es nicht, liebe Geschwister. Sondern wir sollen das vom Fleisch befleckte Gewand hassen und nicht fleischlich auftreten. Dazu gehört auch die Frage unserer Kleidung, ob wir uns anstößig kleiden und all diese Dinge. Das Äußere ist auch ein Zeichen des Inneren. Es wird manchmal so gering geschätzt, aber es spricht auch über das Innere. Also ich fasse diesen Punkt nochmal zusammen. Evangelisation sollte niemals mit weltangepassten Methoden erfolgen, sondern in Ehrfurcht und Heiligkeit Gottes. Wir sollten nicht das Fleisch stimulieren, auch nicht im Gottesdienst oder in Evangelisation, etwa durch tiefe Bässe, die besonders die Sexualität ansprechen, oder entsprechende Rhythmen, die aus ekstatischen Stammesreligionen Afrikas kommen, sondern wir sollten geistliche Lieder singen, die unseren Geist ansprechen, in erster Linie, und nicht in erster Linie den Leib. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Lied auch mal rhythmisch ist, aber es ist gefährlich, wenn der Leib in erster Linie angesprochen wird. Da geht das Geistliche immer mehr in den Hintergrund. Auch nicht zu seelisch. Auch das Gefühl sollte nicht die Überhand gewinnen. Trancezustände und Ähnliches, sondern der Geist soll geistlich sein. Verständlich. Nüchtern und wachsam sollen wir sein und nicht Verstand ausschalten. Dann auch keine doppeldeutigen Witze und Bemerkungen in der Gemeinde. Das ist auch so eine Unsitte geworden, dass von der Kanzel oft nur noch Witze erzählt werden in manchen Kreisen. Dass man meint, man muss die Leute laufend zum Lachen bringen und zum Klatschen. Ich bin sehr dankbar, dass hier keiner geklatscht hat. Ja, ich finde das, halte das für eine ungeistliche Art, weil man gibt damit dem Menschen die Ehre. Und bei Gott brauchen wir nicht klatschen. Da dürfen wir anbeten. Das ist die falsche Art zu klatschen. In weltlichen Veranstaltungen ist was anderes, ja, aber das gehört nicht in den Gottesdienst. Sonst gibt man den Menschen die Ehre, die vorne stehen, und die Menschen sollen nur Diener sein und nicht irgendwie verehrt werden. Auch wenn sie schöne Darbietungen bringen, aber dann danken wir mit ihnen dem Herrn, der die Gaben geschenkt hat. Einfach im Gebet. Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, mir fällt auf, dass in den letzten Jahren auch immer in immer mehr christlichen Häusern Alkohol ausgeschenkt wird. Ich persönlich bin da nicht so glücklich, denn wir wissen, welche Folgen das haben kann, im Übermaß, ja, natürlich. Und nicht jeder kann sich da auch beherrschen. Und das hat zu manchem Üblen schon geführt, der Alkoholkonsum. Davor warnt ja auch die Heilige Schrift. In geringen Mengen kann es Medizin sein, aber in großen Mengen wissen wir ja, wie Menschen dann in Sünde fallen und wie viel Elend daraus erwachsen ist. Auch keine Förderung unehelichen Zusammenlebens. Das ist auch ein Problem heute in immer mehr Gemeinden, dass man da auch nicht mehr die Maßstäbe des Wortes Gottes hochhält. Nein, die Gemeinde sollte Licht und Salz sein und nicht Sand im Getriebe der Welt. Dazu gehört übrigens auch Gemeindezucht. Wenn Irrlehrer wirklich Gemeinden zu zerstören drohen, bevor die Gemeinde am Boden liegt, sollten die Ältesten verantwortlich werden und nach Matthäus 18 vorgehen, unter 4 Augen den Betreffenden ansprechen. Wenn das nichts hilft, mit 2 oder 3 Zeugen. Und wenn das nichts hilft, sollte die ganze Gemeinde dann entsprechend den Beschluss treffen. Wenn keine Umkehr geschieht, die Person auszuschließen, damit nicht die Gemeinde durchsäuert wird mit dem Sauerteig der Sünde. Auch damit der Betreffende gerettet werde. Denn unmittelbar im Zusammenhang in Matthäus 18 steht das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ist euch schon aufgefallen? Ja, es geht auch um die Rettung des Verlorenen, auch des Irrlehrers, der noch umkehren kann. Das wollen wir bei diesem Thema Judasbrief nicht vergessen, dass auch der Irrlehrer noch die Chance zur Umkehr bekommen soll. Wir wollen ja nicht mit den Fingern aufzeigen, sondern auch für solche Menschen noch beten, solange der Herr es uns aufs Herz legt. Irgendwann kann auch einmal eine Grenze dann überschritten sein. Aber Gemeindezucht soll die Gemeinde bewahren und den Irrenden und den Sünder zurechtbringen. Soll noch eine letzte Chance sein für ihn. Ja, und dann als letzten Punkt hier, zum wie Gott seine Gemeinde baut, in dem Judasbrief. Man könnte natürlich noch viel mehr sagen, aber ich beschränke mich jetzt mal auf Judasbrief. Das ist das, was hier am Ende des Judasbriefs steht. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Das, liebe Geschwister, ist das absolute Vertrauen in Gottes Macht und Weisheit. Er, der uns vor dem Straucheln, vor dem Fallen bewahren kann. Das ist ein Trost, dass wir das am Ende hören dürfen. Es könnte uns ja Angst und Bange werden, wenn wir von diesen vielen Irrlehrern und den vielen Kennzeichen der Irrlehrer gehört haben. 28 Kennzeichen, wie Irrlehrer Gemeinden unterwandern können. Wo kann man sich da noch schützen? Aber Gott ist mächtig genug, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch selber unsträflich mit Freuden sogar vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Bei allem, was wir gehört haben, jetzt gestern und heute, brauchen wir die Freude am Herrn nicht verlieren, sondern im Gegenteil. Er, der uns bewahrt, wird uns auch die Freude schenken, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Denn er ist der allein weise Gott. Bei ihm allein ist Weisheit. Er durchschaut alles. Er hat den rechten Weg für uns vorbereitet. Er weiß uns, ans Ziel zu führen. Der weise Gott, unser Retter, weil er uns gerettet hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Und deshalb gebührt ihm allein, Herrlichkeit, Majestät, Macht und Herrschaft. Er ist der, der alles Irdische überragt. In seiner Lichtherrlichkeit, ja, da werden wir einmal staunen. Es ist heller als alle Sonnen dieses Universums. Und doch werden wir ihn schauen können. Er wird uns Augen geben, ihn zu schauen in einer Unbeschreiblichkeit. Unser irdisches Auge, unser irdisches Wesen müsste vergehen, wenn wir den Herrn jetzt schauen würden. Und selbst auch als der auferstandene Herr Jesus Christus dem Apostel Johannes auf der Insel Patmos erscheint, ich durfte vor einigen Wochen auf dieser Insel sein, das ist sehr, sehr beeindruckend und auch sehr hell, dieses strahlende Licht dort auf dieser Insel im Mittelmeer. Aber da hat er auch zunächst sich niedergeworfen. Es hat ihn überwältigt, diese Herrlichkeit des Auferstandenen. Und wenn wir Gott schauen dürfen in seiner Herrlichkeit, das wird alle irdische Freude unendlich überragen. In seiner Majestät, er wird dann die Königsherrschaft ausüben, die ihm keiner rauben wird. Satan möchte ja hier, ja, Gott seine Herrschaft streitig machen, möchte den Menschen in die Rebellion, in den Abfall von Gott hineinreißen. Aber dann wird all dieses zu Ende sein. Dieser ganze Spuk der dämonischen Welt wird weggetan sein. Und der Größenwahn der Menschheit, die den Turmbau zu Babel errichten möchte, wird zunichte gemacht sein. Der Antichrist und sein falscher Prophet, sie sind im Pfuhl, wo Feuer und Schwefel brennt. Und auch Satan wird nach dem tausendjährigen Reich und der Schlacht von Gog und Magog hineingeworfen sein in diesen Pfuhl und von Ewigkeit zu Ewigkeit gequält werden. Es gibt keine Rettung für Satan und die, die zu ihm gehören. Gott wird dann seine Majestät, seine Königsherrschaft entfalten und in alle Ewigkeit werden wir ihn rühmen. Ihm gebührt dann Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus beten wir dich an, den allein Heiligen und Reinen, Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dich, Herr Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, der zu unserer Seelenseligkeit Rettung auf die Erde gekommen ist. Ja, Herr, du bist es wert, dass man dich im Staube ehrt. Wir sind nichts als Staub vor dir. Und doch kennst du jeden Einzelnen von uns. Welches Wunder, Herr, welche Gnade und Liebe. Herr, wir preisen dich, bitten dich nochmals, dass du uns hindurchträgst durch die Wirren dieser Zeit, durch die, die uns verwirren möchten, und dass du ihnen entgegentrittst, auch in den Gemeinden, die noch einen bibeltreuen Kurs fahren. Hilf auch hier in Wiesbaden. Hilf überall, wo dein Wort noch klar verkündigt wird, dass wir das Ziel erreichen, dich zu schauen in deiner Majestät und Macht und Herrlichkeit. Amen.